Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen und ein gesegnetes Wochenende schon im Voraus sagen heute zur Vorgeblenkerfolge der herzliche Markus Kopp. Hallo Marco.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Und ich, der liebe Daniel Enti Enstrasser. Der Marco und ich befinden uns heute zu zweit in unserem kleinen, ausklappbaren Reisebeichtstuhl. Wir sind halt wieder zu zweit im Vorgeblenkelland unterwegs, ohne Michi, der heute leider nicht kann. Und deswegen ist der Kulturschock besonders groß. Letztes Mal waren wir noch zu fünft im Aufnahmekabuff. Dieses Mal bloß zu zweit. Das heißt, der Marco und ich können uns, obwohl es bloß der Reisebeichtstuhl ist, ausstrecken und breit machen.
Ich habe schon mal ein bisschen Mull hingelegt, Entschuldigung.
Ich muss dann nachher mit dem Altglas gehen.
Ah, okay. Wie lange darfst du das immer so ansammeln lassen? Dass es kaum mehr der Tragsch?
Wir sind jetzt hier umgezogen und die nächste Mullinsel ist jetzt empfindlich weit weg. Ich sage jetzt einmal zwischen 500 Meter. Das ist für einen.
Okay, für den Innsbrucker ist das drei Busstationen nochmal, oder?
Ja, genau. Und mir. Früher habe ich das hier so geregelt, dass ich einfach einen Plastik-Nennpreissack an der Küchentür schnell hängen gehabt habe. Da ist der Rest mal reingekommen. Und Glas und Plastik und Metall hat sich in einer Küchenecke gesund, so auf eine gesunde Art und Weise breit gemacht, bis man irgendwann halt ein Problem gehabt hat, in gewisse Küchenareale zu kommen. Da ist man mit dem dann zum Müll gegangen. Und jetzt haben wir aber so ein Mülltrennsystem und das wird jetzt auch immer derart befüllt, dass auch wieder der Boden voll ist. Also Lernkurve ist recht flach
bei mir. Ja, zumindest. Ich gedacht, dass die Innsbrucker gar nicht Müll trennen. Das ist aber auch unterschiedlich, glaube ich, pro Stadtteil oder so, oder?
Wieso sollen sie nicht Müll trennen?
Ja, wir haben Freunde, die haben unten im Haus, sage ich mal, zwei an Restmüll und Plastik, mehr ist da nicht so irgendwie und alles andere
gibt's offiziell nicht. Na, das ist in Innsbruck jetzt ja generell so, dass man Plastik und Papier muss man beim Haus haben und Restmüll und Bio. Und für Glas und Metall muss man zur Müllinsel gehen.
Okay, ja, das mache ich immer schon so.
Übrigens, ich kann das nicht mehr sagen, wo ist jetzt ein extrem gefährliches Halbwissen, extrem gefährliches Podcast-Halbwissen, aber in einer später Stunde bei einer Hausparty hat mir irgendjemand mal erzählt, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, dass es heutzutage schon gescheiter wäre als zusammenzauen und das dann von Maschinen trennen zu lassen.
Das denke ich mir oft auch, ja. Das Beste wäre. Ja, was haben denn die Maschinen? Sollen uns doch die Arbeit abnehmen?
Und bei dem Müll, den ich die ganze Zeit rede, wäre es auch besser, einfach alles zusammen.
Dass da eine Maschine gäbe, die das alles kontrolliert nachher.
Die mir jetzt mal stopft.
Das wird es auch irgendwann geben. Ist ja ChatGPT, ist ja voll aktuell, mit dem man so halbwegs normal reden kann sogar. Ich habe es gar nicht ausprobiert. Ich warte, bis es noch fortgeschritten ist. Bis er mich ersetzt.
Hey, was da? Da können wir jetzt gleich anfangen, weil du warst ja Flavor of the Month bei mir, AI-Programme. Ich verwende die App Dream für Wombo, glaube ich, heißt die. Das ist so eine künstliche Intelligenz, die entweder selber Illustrationen macht oder Fotos bearbeitet. Da ich aber die Aufmerksamkeitsspanne von einem Rohrspatz habe, hat mir das nur kurz bei Laune gehalten. Und dann wollte ich eben das, wie heißt es nochmal?
ChatGPT.
ChatGPT. Da muss man ziemlich viel persönliche Daten angeben, unter anderem auch seine Telefonnummer.
Okay.
Deswegen habe ich das nicht gemacht.
Ja, da bin ich vielleicht woanders gewesen.
Kann das sein, dass ich es falsch gemacht habe.
Ich habe es mir eben gar nicht angeschaut. Ich schaue halt, wie alle Leute es benutzen. Und aber ist teilweise ganz cool, was es kann, und teilweise halt, ja, so wie halt auch ein Mensch, liegt er plötzlich voll daneben. Weil es hat ja jeder Mensch, hat ja seine Wissenslücken, oder? Einfach, wo er am besten, das ist das, wenn er dann irgendwo eingeladen wird, und dann wird ein Quiz gespielt, und dann, hoffentlich kommt nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Bei mir ist zum Beispiel Geografie, da bin ich ganz schlecht.
Bei mir Sport.
Ja, aber Sport ist nicht so peinlich, oder?
Wenn in der Millionenshow dann die erste Frage irgendeine Sportfrage ist, dann denke ich, keine Ahnung, das könnte die Millionenfrage sein. Dann beantwortet er sie.
Ja, alle komischerweise, heute auf der Arbeit ein inneres Gespräch gehabt. Und zwar, wenn halt die erste Frage beim der Millionenshow einfach nicht kennst, weil das was ganz Regionales ist. Teilweise sind die Fragen zum Beispiel bei der deutschen Millionenshow und der österreichischen Variante, also die Fragen sind angepasst. Und dann hat wer gesagt, ah, da war die Frage von dem Sprichwort Affe zu, sage ich schon. Klappe zu, Punkt, Punkt, Punkt. Dann hat man ergänzen müssen. Dann hat gesagt, ja, noch nie gehört von dem Sprichwort. Wie geht's? Affe tot, Klappe quietscht, sag ich jetzt nochmal.
Affe zu, Klappe tot. Ja, ne, das ist natürlich, wenn du so punktuelles Wissen, also wenn das dir punktuell da was fehlt, aber das mit dem Regionalen stimmt schon. Ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, hätte am irgendwann einmal bei der Millionenshow war das in Deutschland so die erste Frage halt, ja, wer ist der aktuelle Trainer von die Bayern und so.
Ja, okay.
Und dann alle so, hahaha. Und ich, ja, keine Ahnung.
Aber eben, mir erinnert das, hat das dann sofort an eine andere Situation erinnert. Das war eine Prominentenrunde von Wer wird Millionär? Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, der da halt gerade die Fragen beantwortet hat. Aber es war, glaube ich, die erste Frage. Und da hat es geheißen, ja, wie viel Geißlein der Wolf frisst bei dem Märchen Wolf und die sieben Geißlein. Und dann hat der gesagt, ja, siebene. Hast ja Wolf und die sieben Geißlein.
Genau.
Das ist natürlich falsch, weil eins frisst er nicht. Das rettet ja alle anderen dann.
Ah, okay.
Ja.
Und, ja, stimmt, hat ja sofort falsch gemacht.
Und der hat halt so drauf beharrt, so, aber da es halt die prominenten Variante war, dann haben sie ihn halt so dreimal oder viermal so nachgefragt mit so, seien Sie sich sicher, also denken Sie nochmal drüber nach. Und er so, gar nicht mehr abkämen von seiner Lösung, so, natürlich sieben, hast du ja so, Wolf und
war das ein Geister. Politiker?
Nein, ich glaube, irgendein Fernsehtyp war das, glaube ich. Und ja, und irgendwann, glaube ich, hat er das dann doch, glaube ich, gewechselt, weil da geht es ja um einen guten Zweck meistens,
ja,
dass die irgendwas spenden können.
Naja, aber ist schon klar, one has to live to tell the tale.
Ja. Muss übrig bleiben. Ja, aber weißt du das, wie gut bist du denn märchenmäßig so am Weg?
Boah, ganz schlecht. Meine letzte Berührung mit Märchen waren immer die ganzen Horror-Adaptionen, so Rumpelstilzchen und so. Da gibt es ja so ganz viele Märchen, gibt's, obwohl Märchen ja an sich schon ziemlich horrormäßig sind, die Originalversionen. Aber Märchen sind bei mir, kann ich irgendwie gar nicht. Ich weiß zum Beispiel von vielen Märchen bloß einen Namen. Ich habe keine Ahnung mehr, um was es im Froschkönig geht oder so.
Ja, also wenn du mich jetzt fragst, da geht es darum, dass der geküsst wird und zum Prinz wird, oder nicht?
Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Aber wie es jetzt genau abläuft, war es jetzt eigentlich, muss ich sagen.
Aber wieso fragst du mit den Märchen?
Ja, weil die Frage halt beim Millionenshow wäre das dann auch deine Wissenslücke, wenn eine Märchenfrage kommt vielleicht. Wie viel Schwester hat Aschenputtel?
Ja, keine
ich
Ahnung.
Auch nicht. Ich weiß auch nicht. Zwei hätte jetzt gesagt, keine Ahnung. Der dicke und der dünne, so.
Was wollt ihr jetzt? Jetzt wollte ich noch was. Die Millionenshow ist eigentlich schon ein bisschen verrückt, dass das sich über Jahrzehnte jetzt schon unverändert, oder? Das
irgendwann haben sie auch einen Joker dazu gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war.
Dass sich da nie irgendwas, weil alles ist ja immer krasser geworden im Laufe der Zeit, dass die Millionenshow, dass das so ankommt, dass sich das Konzept nie verändert hat, ist ja weit, das läuft ja auch immer noch, oder?
Komischerweise ist auch dann natürlich das nächste Gesprächsthema bei mir gewesen, eher sowas wie Jeopardy, was zwar bei uns nicht mehr läuft, aber in Amerika auch unverändert. Seit, ich habe geschätzt, einfach 40 Jahre oder vielleicht ist es noch länger läuft.
Ja.
Aber
was ist jetzt die nochmal? Das aber,
ja, wo man in einer Frage antworten muss.
Genau.
Da ist ja der Host gestorben vor einem Jahr oder zwei Jahren. Alec Trebek.
Auf dem basiert das Chat-Duell von Rocket Beans, oder? Mit den Kategorien ist das
das? Das ist Familienduell. Family Feud. Ja,
genau.
Ja, ich sehe schon, die Wissenslücken hören gar nicht mehr auf.
Hey, was ist, ich habe nur Wissenslücken. Ich hab
nur Wissenslücken.
Ich bin ja jetzt schlecht fürs Gehirn. Ich habe nur ein Thema, wo ich mich auskenne. Das ist nämlich Popkultur.
Ah.
Und, genau.
Aber Märchen ist auch Popkultur.
Ja, stimmt.
Ja, mach weiter.
Aber ich war im Kino jetzt vor kurzem, ich habe es ja im letzten Podcast in unserem fantastischen Roller Derby Special,
Boah, da gibt es immer gutes Feedback, die Leute hat das voll taugt.
Ja, das hat er übrigens, genau, das kann man jetzt gleich noch sagen. Nur einmal vielen Dank fürs Kommen an die Leni und die Caro, weil das hat wirklich sau viel Spaß gemacht, alles zusammen. Das war richtig cool und ich schätze mal, wir machen das garantiert noch einmal.
Ja.
Nur so ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen. Danach sind uns allen fünf, wir haben dann den Podcast quasi noch fortgesetzt und haben noch ziemlich gut, sind wir draufgekommen, wir hätten noch ziemlich gute Fragen gehabt. Und deswegen werden wir das garantiert nochmal machen, wenn Sie Lust haben. Sind Sie hiermit, wir haben es ja eh schon gesagt letztes Mal, aber Sie sind hiermit auch gern nochmal eingeladen, wiederzukommen. War echt cool.
Ja.
Hat sau viel Spaß gemacht. Wo war ich? Genau, Kino war ich. Und zwar habe ich letztes Mal schon gesagt, dass ich im Kino war. Und ich kann mich jetzt in der Episode vom Vorgeblänkel ziemlich gut blamieren, weil ich jetzt einige irische Namen aussprechen muss. Und das ist für die mitteleuropäische Zunge gar nicht so leicht. Und zwar war ich im Kino den Film The Banshees of Inisherin. The Banshees of Inisherin. Ja. Das ist, ich hätte gesagt, ein Drama mit lustigen Elementen. Ich würde aber nicht so weit gehen, es eine Dramödie zu nennen. Oder eine Tragikkomödie, weil das Dramatische schon überwiegt und die Sachen, die lustig sind, kommt man im Nachhinein drauf, vielleicht sollten die gar nicht so lustig sein. Regie hat da geführt der Martin McDonagh, glaube ich, spricht man es aus. Die Werke von dem werden einige Leute kennen, und zwar hat der Regie geführt bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und auch Brücke sehen und sterben. Und wie bei Brücke sehen und sterben spielen auch in dem Film der Colin Farrell und der Brandon Gleeson wieder die Hauptrollen. Und zwar spielt der Film in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts und spielt auf einer kleinen irischen Insel, die nicht weit vom irischen Festland weg ist. Irisches Festland ist gut, Irland ist ja eine Insel. Also das nicht weit von der Hauptinsel weg ist. Und da geht es um zwei Iren, die eigentlich schon leben, also die wohnen auf der kleinen Insel, da sind vielleicht so gefühlt 30, 40 Einwohner und die sind schon ein Leben lang Freunde und von heute auf morgen mag der Ältere der beiden nicht mehr mit dem Jüngeren befreundet sein. Also der Charakter von Brandon Gleeson will mit dem Charakter von Colin Farrell nichts mehr zum Dorn haben. Und aus der einfachen Situation heraus entwickelt sich der ganze Film, der dauert 114 Minuten, also knapp 2 Stunden, und man würde meinen, das ist ganz schön wenig Prämisse für einen 2 Stunden oder für einen beinahe 2 Stunden langen Film, aber holy shit, hat er wieder abgeliefert.
Okay.
Der Film, da geht dann wirklich, also das ist ein Wechselbad der Gefühle, was für zwischenmenschliche Verhaltensweisen und Empfindungen da dargestellt und behandelt werden. Es macht wirklich sau viel Spaß, den zu sehen, und wie Brücke sehen und sterben und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ist das ein fantastischer Film und hat sich bei mir jetzt vor Triangle of Sadness gereiht, was im besten Film, ich sage jetzt einmal, für 2022 angeht, weil der ist ja letztes Jahr noch produziert worden. Ist ja nur bei uns jetzt erst in die Kinos kommen und macht wirklich extrem viel Spaß. Hat mir sau viel Spaß gemacht, den Film anzuschauen. Schauen wir garantiert nochmal an. Ist jetzt nicht zwingend so ein Kinofilm wie, unter Anführungszeichen, wie jetzt Avatar. Also man muss den jetzt nicht zwingend im Kino gehen, aber mir hat es wieder mal sau viel Spaß gemacht. Ich bin immer noch der Meinung, Kino ist immer größer als Fernsehen. Egal, was man sich anschaut. Ja. Und kurz noch, was ich nicht gewusst habe, ist, dass der Martin McDonagh ist der Ehemann von der Phoebe Waller-Bridge.
Ah, okay.
Also ist das Ehepaar im Alleingang für ungefähr 20% aller meiner Lieblingsfilme und Serien verantwortlich. Holy shit.
Okay. Interessant.
Also volle Empfehlung.
Wollte ich gerade sagen, klare Empfehlung von dir.
Ja, klare Empfehlung.
Für den von uns zwei, der halt noch ins Kino geht. Der sich noch raustraut bei der Welt.
Ja, man muss sich schon mal fürs Haus trauen.
Ja.
Doch, doch.
Ist schon länger her, aber es ist, im letzten Vorgeplänkel. Und apropos, ich weiß, dass du das Wort da aufgebracht hast, aber meinst du nicht, dass Vorgeplänkel einfach ein Scheißwort sogar ist?
Ja, ich habe das mit Michi schon einmal beredet. Das haben der Michi und ich ja angefangen, dass wir das Vorgeplänkel genannt haben. Das ist ja eigentlich ganz uncooler militärischer Begriff.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Jetzt haben wir es schon.
Jetzt müssen wir durch da.
Jetzt müssen wir das.
Ja, wir können nur mehr schaffen, dass das Wort einfach cool wird.
Ich meine, ich sehe
nicht mehr militärisch verwendet wird, sondern allein mehr.
Genau.
Hey, das ist ein PKBS-Wort.
Alles Militärische ist sowieso für einen Eimer und ist extrem uncool. Und ich schätze ja, jetzt mal,
wird es Oscar Mike, sag ich gleich.
Genau. Wir haben zwei Optionen. Entweder wir können so erfolgreich werden, dass es cool wird und wir das etablieren.
Mhm.
Oder wir können trotzdem erfolgreich werden, noch erfolgreicher. Und irgendwann fällt es auf die Fiers. Und dann kommt der Band und sagt, hey, die nennen da Militärlingo her. Und dann,
ja,
dann haben wir es.
Ja, aber so dramatisch schlecht ist das Wort ja nicht, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kommen sind. Ja, Vorgeplänkel halt. Früher war das ja so, eigentlich ist es, du hast komplett recht, eigentlich ist es ja kein Vorgeplänkel mehr, weil früher war das ja so, dass wir das halt vor dem Hauptthema besprochen haben, stundenlang. Mhm. Tja, keine Ahnung, müssen wir vielleicht mal intern.
Sollen wir ChatGPT fragen, weil was? Ah, das gibt es auf Englisch.
Ein Slack-Meeting machen, dass man.
Boah, kennst du Slack überhaupt?
Ja. Ja,
ich kenn Slack. Hast du schon mal verwendet, echt?
Nein, ich weiß nur, dass sie das
bei. Ach so.
Ich weiß nur, dass das andere Leute die cooler sind, wie ich benutze.
Okay. Ja, ich hab's auch oben bei mir. Im Handy. Das braucht man halt für so Business-Sachen. Kriegt man so Business-GIFs. Wichtige Business-GIFs mit hey, der SpongeBob tanzt da und so. Das ist wichtig. Ja, aber dir? Eigentlich wollte ich ursprünglich zu dem Spiel was sagen, das ich gespielt habe. Und zwar eigentlich meine Überraschung vom letzten Jahr und eigentlich sogar mein Spiel des Jahres, müsste ich fast sagen, das ist vom letzten Jahr. Hedon Bloodride oder Hedon. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich glaube Hedon Bloodride. Und falls du das jetzt da gerade die anschaust, googelst, lass dich nicht abschrecken vom Look. Das schaut zwar so aus, also die Grafik ist halt, es ist die alte Doom Engine, aber halt etwas modernisiert, aber nicht wirklich verwendet, das Modernisierte. Also es schaut halt aus wie, sagen wir mal, ein schlechtes Doom. Und die ganzen Gegner, ja, ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll, die haben ein bisschen einen schlüpfrigen Touch, nenne ich es jetzt einmal.
Ich wollte gerade sagen, ich schaue mir da gerade das Cover an und ich kann genau erkennen, was die da taugt.
Na, doch.
Ich glaube, das ja. Sagt Hidden, oder?
Hm?
Hidden? Oder?
Ja, ich weiß selber nicht genau. Auf jeden Fall, das ist halt ein alter Ego-Shooter mit wirklich Augenmerk auf nur die Maps und wie man da vorankommt und Schlüssel finden und Geheimnisse finden. Und es spielt sich aber auch zusätzlich ganz cool mit Waffen, die zwar jetzt da nicht vielleicht unbedingt in das Setting passen würden, aber ja, es ist so eine gute Mischung aus, wer damals Hexen gespielt hat oder Heretic, der weiß ungefähr, was ihn erwartet. Und das ist so zweigeteilt. Es gibt das normale Hedon, was es glaube ich schon länger gibt, und dann den Bloodride, das zweite Kapitel, was zusammen ein Spiel eigentlich ist. Der erste Teil ist so ein bisschen linearer, und der zweite hat so ein bisschen fast Open-World-Charakter, wo es so Hub-Worlds gibt, wo man ein bisschen zwischen zwei Maps hin und her geht und Side-Quests macht und sein Charakter jetzt nicht unbedingt levelt, aber halt Geheimnisse findet für bessere Waffen und Ausrüstung teilweise. Und wenn man die Grafik sieht von den Gegnern und so, dann denkt man sich, ja, hat es dann nicht ursprünglich vielleicht eine Version gegeben, wo die alle nichts angehabt haben? So.
Ja.
So. Oder da hat vielleicht beim Produzieren sich einer gedacht, okay, wir machen das jetzt, aber falls das nichts wird, können wir immer noch die schlüpfrige Variante dann einzeln verkaufen, die Bilder. So. Aber ja. Den Eindruck hat man beim Spielen eigentlich nicht wirklich. Es ist so eine Gruppe, ich glaube, der Hauptcharakter ist so eine Ork-Kriegerin, die mit ihren Ork-Krieger-Kolleginnen da ihr Heimatdorf oder ihr Heimatstädtchen verteidigen muss. Und ja, es geht schon ziemlich, also irgend so eine gegnerische, böse Zauberin, die irgendwelche was Sachen von dir, von deinem Clan klaut und damit irgend so einen riesen Dämon beschwören will. Und es ist ziemlich blutig, also Beischelfaktor hoch. Da fliegt alles Mögliche durch die Luft. Und weil das ist so umfangreich, das Spiel. Alles zusammen habe ich 20 Stunden auf Steam stehen. Und das ist für einen Ego-Shooter eigentlich schon, heutzutage gibt es das fast gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich letztes Mal so lange an einem Spiel Ego-Shooter-mäßig gesessen bin. Was jetzt nicht der Open-World-Game ist.
Da wir ja Zuhörerinnen aus Deutschland haben, müssen wir jetzt mal kurz erörtern, was der Beischelfaktor ist.
Sollen wir den Beischelfaktor mal erklären, ja.
Mhm. Okay.
Jetzt, wo uns der Michi nicht aufhalten kann.
Richtig. Also Beischel ist das Tiroler und südbayerische Wort für Eingeweide. Und deswegen sprechen wir da immer vom Eingeweidefaktor. Wissenschaftlich EF abgekürzt.
Mhm.
Oder BF für Beischelfaktor. Und was nehmen wir da als Messlatte her? Was ist also auf einer Skala von 1 bis 10?
Ja, wobei kommt darauf an, ob wir jetzt für Kirby Spiele oder für Filme getrennt irgendwie?
Wie gesagt, für Spiele und Filme getrennt. Also wie gesagt, 1 ist Kirby's Dream Land.
Ja.
10 ist...
Boah, was ist da denn da wild? So Gears of War vielleicht sowas? Nicht ganz. Da zersägt man halt Leute...
Ich glaube, das neue Dead Island 2 wird die neue 10, glaube ich.
Dead Island oder Dying Light ist auch schon ziemlich Beispielfaktor hoch, ja.
Hast du die Trailer gesehen vom neuen Dead Island? Na, wie heißt es wohl doch?
Ja, Dead Island 2. Ja, da gibt es ja den super coolen Trailer, was sie damals gemacht haben. Nein, das war vom 1er, der rückwärts gespielt wird, oder?
Ja, genau.
Aber vom 2er gibt es auch einen coolen, so einen Typ, der sich fürs Joggen so vorbereitet und die Kopfhörer reintut und anfängt joggen und gar nicht mitkriegt, dass schon die Zombie-Apokalypse am Laufen ist.
Ja, genau.
Ja, dann haben sie, boah, ich weiß nicht, wie alt der Trailer schon ist, aber ist schon ewig veröffentlicht und das Spiel selber, glaube ich, war irgendwie in Development Hell, sagen wir mal, was irgendwie nicht, wer daran gearbeitet hat. Zuerst hat es nur den Namen, glaube ich, gegeben und den Trailer. Und dann hat es ewig gedauert, glaube ich, bis sie ein Studio gefunden haben, die das machen. Und jetzt, glaube ich, kommt es dann irgendwann mal.
Das sind ja die Leute, die Dying Light machen oder gemacht haben, oder?
Nein, eben nicht. Das ist ein
anderes Studio. Aber was haben die sonst noch? Wir haben ja sonst ein ziemlich gutes Spiel gemacht.
Ja, Dead Island war, also der erste Teil war, die was Dying Light gemacht haben.
Ja, schon, oder?
Ja. Ja. Und dann haben sie Dying Light 1 und 2 gemacht. Und
genau.
Das Dead Island 2, eben das, ich weiß gar nicht, welches Studio jetzt das übernommen hat, aber
macht das nicht ist, glaube ich, das glaube ich vom Beispielfaktor die neue Nummer 10. Also was ich da gesehen habe, hey, wie verrückt das ausschaut, wenn du die Zombies mit so Klingenwaffen schlagst, wie es die Kleidung zerschneidet und die Haut und die Muskeln drunter und die Knochen zum Vorschein kommen.
Mhm.
Das ist schon ein ziemlich hoher Beispielfaktor.
Ja. Und früher für uns in Spielen war das ganz wichtig.
Ja.
Das hat dann cool gemacht, wie viel Beispielfaktor Spiel gehabt hat, wie nebensächlich man das nur erwähnt hat, wenn man mit Freunden geredet hat, ja, da hat es einen Schädel weggesprengt und das Auge fliegt da durchs Bildschirm. Kein Problem für mich. Bin die zartste Sau der Welt. Fest. So. Haben wir mal solche Gespräche gehabt? Nein, wir waren schon.
Naja, das, wie du hast quasi...
Wir haben uns später kennengelernt.
Also, weil ich mir gesagt habe, bei Wolf ist gesagt, dann hat es zerfetzt. Was war das?
Ja, das war, wo man... Black Ops, irgendein Black Ops-Style online gespielt haben, die auch ziemlich blutig genau. Und Beispielfaktor hoch war. Und jedes Mal, wenn du mit einer Raketenwerfer von Gegner zerstört hast, hast du gesagt, boah, der hat's zerfetzt.
Ja, weil das
ist so ja hochgeschaukelt immer so.
Bei Call of Duty ist das ja immer so, einmal Beispiel ist immer, war abwechselnd, einmal im
Euer
war Beispiel aus und einmal wieder ein. Okay. Hidden Blood Ride. Okay,
ja.
Ich schaue mir da gerade die Fanart an. Die Fanart zu googeln ist jetzt vielleicht nicht so...
Ja, das ist auch was mit Rule 34, sowas. Da findet man das. Aber es ist einfach cool.
Passiert zum Beispiel, das jetzt auf dem Comic?
Ich glaube nicht.
Passiert das auf dem Comic?
Nein, das ist so ein Mann-Projekt, der halt schon seit Ewigkeiten an dem arbeitet und man kommt zum Beispiel in so einen Zwergenhöhlen Möllock-Untergrundbereich und da muss man sich einen Taucheranzug zusammenbauen, da muss man zuerst die Teile finden, da muss man zu einem Schmied, der baut dann das, dann zieht man das an, dann taucht man halt runter und findet da die Geheimnisse oder das halt, wie es weitergeht. Also das ist was, was mir voll taugt. Also nicht so ein Strang, wo man eigentlich nichts anders machen kann, sondern wirklich erkunden und Geheimnisse finden, es ist echt. Und Sachen halt, die so also nebenher zu machen sein. Da sagt einer, hey, wenn du mir irgendwelche Metallteile aus die Höhlen bringst, dann kann ich da Munition und Waffen herstellen aus das. Und das sagt er nur so nebenher. Und ja, wenn du das machst, dann kriegst du halt was. Wenn du es nicht machst, dann kriegst du halt nichts.
Mhm.
Das ist echt geil. Die haben wir jetzt einfach billiger mal gekauft. In irgendeinem Sale. Und ja, das hat mich voll überrascht. Ist aber auch so ein Spiel mit, ja, okay, erwartet jetzt nicht, dass dir alles genau erklärt wird. So, hey, okay, du musst ja selber drauf kommen, dass da hinter dem Busch ist halt eine Höhle und wenn du nicht genau geschaut hast, ja, dann findest du den halt nicht. Da gibt es keinen NPC, der dir das sagt oder irgendwas, was auf der Karte aufleuchtet.
Ja.
Muss man ein bisschen Zeit investieren und damit rechnen, dass nicht alles präsentiert wird, so mit, hey, mach das. Hey, mach das.
Ja, das hat mir ja bei Kaltik ein bisschen, da muss man reinkommen. Das ist man so gewohnt von heutigen Videospielen, dass man dann wieder die Hand genommen wird und wie in einem Cluburlaub durchs Spiel geführt wird. Und wenn du da mal was spielst, was nicht annähernd so verbraucherfreundlich ist, dann ist man sofort nicht mehr gewöhnt. Vergisst dann wie ein bisschen, wie das früher war.
Ja.
Wobei das ja auch irgendwie so ein Faktor ist, der die Souls-like-Spiele so beliebt macht, oder?
Ja, deswegen hätte ich mir auch nie gedacht, dass die Reihe so beliebt wird. Weil ich gedacht habe, okay, du brauchst jetzt alles, damit es im Mainstream irgendwann einmal ankommt.
Aber Souls, haben, manchmal?
Ja, eben bei Souls somit, ja, da gibt es keine Quest-Marker. Du musst das einfach selber erkunden und schauen, was los ist.
Hast du Elden Ring eigentlich gespielt?
Nein, habe ich nicht. Bin generell bei den Souls-Games ein bisschen vernachlässigt. Ich habe nur Demon's Souls gespielt, jetzt auch das Remake ein bisschen, die PlayStation. Und ja, das war's eigentlich.
Ich habe ja selber auch noch überhaupt gar kein Souls-like Spiel gespielt. Kannst du so verstehen, warum das so gut ankommt?
Ja.
Würde das auch kriegen?
Es würde mich, also ich würde es schon spielen, aber zum Beispiel Elden Ring ist halt auch ein Mods-Riesenspiel mit 30, 40 Stunden plus, hätte ich jetzt mal gesagt.
Ja, mehr wahrscheinlich, oder?
Ja.
Also ich glaube, du kannst dich da ähnlich wie bei Witcher oder bei die modernen Assassin's, bei die aktuellen Assassin's Creed-Spiele, da kannst du, glaube ich, hunderte Stunden rein versenken.
Ja. Aber eben das, was die Spiele so cool macht, das kann man auch ein bisschen mitgehen, wenn man es gar nicht selber spielt und am Zuschauer, der es spielt, oder vielleicht ein Video anschaut, so von Kämpfen, was es gibt im Spiel, weil erstens das Kampfsystem und die Bosse sind halt einfach voll cool gemacht. Allein wie Bosse designt sind und wie die ausschauen, da kommt jetzt, würde ich mal sagen, kein anderes Spiel so wie. Da gibt's halt dann der Drachen, der 1000 Zähne im Maul hat und innen drin andere Drachenköpfe und sowas. Also, habe ich jetzt erfunden, so die Hälfte, aber.
Ja.
Oder Skelette, die in einem Wagenrad drin sitzen und durch die Gegend rollen. Teilweise totale skurrile Sachen, aber irgendwie passt's alles. Es ist die Atmosphäre halt, wird nicht gebrochen, weil nicht so wie in anderen Spielen, Tutorial-Message, hey, mach das. Na, du bist da in einem Dungeon und da ist dunkel und wenn du falsch abbiegst, dann fliegst du runter und bist dort. So.
Ich kann mir Ihnen eins von den Spielen, wo die Immersion so gut funktioniert hat, weil die, also normalerweise, oder was ein bisschen oft störend ist, ist, dass du bei Videospielen hast du ja links und rechts oben und links und rechts unten 1000 Anzeigen und Minimaps und Zeug. Und ich kann mich nur erinnern, eins von den Spielen, die das so super clever gelöst haben, war das erste Dead Space, das jetzt ja geremaked wird.
Genau, da kommt der Remake und die haben das echt gut gemacht. Ja, mit alles ist am Anzug zum Ablesen oder wird halt so holographisch eingeblendet, kurz für deinen Charakter und dann ist wieder weg. Das hat echt gut funktioniert, ja. Oder anzeigen, wo es hingeht, der Laserstrahl, was er aus seinem Arm so sagt, da geht's weiter. Ist echt ein gutes Game.
Als Erklärung für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, Dead Space ist, glaube ich, 2008 auf den Markt gekommen, glaube ich, oder?
Weiß ich auch, weiß jetzt nicht genau.
Und was war Survival Third-Person-Shooter,
ja,
der auf einer Raumstation spielt, auf einer Mining-Station, wo was abgebaut wird, wo der Isaac, das ist so eine Art Minenarbeiter, der kommt da an und stellt gleich fest, dass niemand mehr lebt und dass sich die Menschen in so sehr von, oder man könnte meinen, von The Thing, dem Film inspirierte, so, wie sagt man, wie wird das kosten, als ein eigenes Wort geben für die Gegner bei Dead Space?
Die Necromorphs.
Necromorphs, genau, ja. So ganz Body-Horror-mäßig mutierte, entstellte Menschen. Und der unique selling point von dem Spiel war, dass da reines Draufballern nicht genutzt hat, sondern du hast sie Strategic Dismemberment, hat die Technik gekostet, du hast ihnen die Körperteile abschwatzen, nicht übergesagt, abschießen müssen. Ja. Ja, und das ist schon ein bisschen älter und kriegt jetzt eben heuer noch ein Remake, glaube ich, gell?
Genau, und es ist ein ähnliches Spiel rausgekommen vor einem Monat, glaube ich, oder so ungefähr, ist Callisto Protocol, was von Leuten gemacht worden ist, die damals an Dead Space mitgearbeitet haben. Und ist jetzt, glaube ich, schon, ich glaube, die Leute haben es ganz okay gefunden, aber eben ist nicht an Dead Space rangekommen, so was ich mitgekriegt habe.
2011, muss ich mich entschuldigen, nicht 2013.
Dead Space, okay.
Na, doch, Blödsinn. 2008, na, 2008, ihr habt recht gehabt.
Ha. Ja, ah, Internet hat recht gegeben.
Callisto Protocol, ist nicht so gut angekommen, gell?
Ja, manche Leute haben gesagt, ja, es ist so irgendwie, das Nahkampfsystem war irgendwie ein bisschen komisch und ja, grafisch war es zwar hübsch, aber halt so am PC, glaube ich, am Anfang ein paar Probleme gegeben, dass nicht sauber gelaufen ist, aber viel mehr habe ich jetzt auch nicht mitgekriegt.
Ich bin ja der Meinung, dass Dead Space 1 bis heute, zumindest unter den Titeln, die ich gespielt habe, das gruseligste Videospiel ist. Also mir ist da zweimal der Controller aus der Hand gefallen, vor lauter Schreck.
Vor lauter Schlaf eingeschlafen.
Das war echt. Da waren ein paar gute Schocker dabei.
Ja.
Und auch so, nicht nur Jumpscares, sondern auch so richtig, ich kann mich an eine Szene erinnern, du gehst durch einen Gang und du hörst so ein Bochen die ganze Zeit. Und du musst weiter, du musst durch den Gang und du kommst dem Bochen immer näher. Und da denkst du so, Gott, was ist das jetzt schon wieder? Und dann gehst du ums Eck und dann siehst du, da steht jemand und schlagt sich selber seinen Schädel ein an einer Kante. Wenn ich das gesehen habe, oh, das ist mir ganz anders geworden. Also es ist ja so verstörendes, also es ist sehr verstörend da.
Ja, und besonders, sie haben bei, sag jetzt mal, bei jedem Gegner irgendwie so 5, 6 Varianten eingebaut, wie sie deinen Hauptcharakter, wie sagen wir da, verstümmeln und alles mögliche, je nachdem, wie halt das Monster kämpft.
Boah, ja, genau.
Und ja, da schneiden sie nicht weg, sondern na, jetzt sagen wir noch, wie der eine, die in der Mitte auseinanderreißt, so ungefähr.
So Resident Evil 4-mäßig, glaube ich, da war das ja auch schon so. Was wollte ich jetzt sagen? Ich kann mich erinnern, dass bei Dead Space 2 hat es ja die so eine Werbekampagne gegeben, Your Mom Would Hate This Game, glaube ich. Kannst du dich daran erinnern?
Da haben sie so Mütter eingeladen, die sie spielen sollen oder anschauen. Ja.
Oder anschauen, genau. Das habe ich, muss ich sagen, ich meine, ja, die Idee ist gut, aber es ist schon ein bisschen, es ist schon
kindisch. Ja, ich meine, damals habe ich geglaubt, okay, das ist natürlich, das sind einfach Mütter, die haben nichts gewusst davon und das waren natürlich alles Schauspieler und.
Ja, ja, sicher, aber die Idee ist halt schon
ja. Ein bisschen.
Ja, ich habe wieder so eine Frage, wenn du das Spiel einfach jemandem zeigst, der überhaupt keinen Kontext hat und mit Videospielen nichts zu tun hat, der denkt sich natürlich, boah, was für eine perverse Scheiße. Aber es ist schon im Kontext von dem Spiel und was das auch mit Religion zu tun hat, die ganze Geschichte, ist schon ziemlich cool gemacht. Also, Dead Space. Wie ist es eigentlich generell mit, freust du dich speziell auf das Remake? Spielst du das dann?
Ich habe es mir überlegt. Aber Dead Space, also der Effekt wird sein, man kauft das Remake und dann spielt man es und sagt, ja, genauso wie ich es in Erinnerung habe, so geil halt.
Ja.
Und das alte hat viel schlimmer und schlechter ausgeschaut. Und sie haben zwar gesagt, sie verändern ein paar Sachen, aber ich weiß nicht, ob es das wert ist, dass es dann einfach nochmal mir gibt.
Und generell Remakes? Ich bin da immer kritisch.
Also sie müssen schon sehr viel ändern, kommt mir vor. Also das Final Fantasy Remake, das ist schon sehr viel anders und das habe ich auch gespielt. Und sonst muss muss ein bisschen länger her sein, kommt mir vor, als 2008.
Naja. Ich sehe es immer noch kritischer. Ich hätte lieber ja, geile neue Sachen. Wie.
Ja.
Also lieber ein Callisto-Protokoll, das nicht funktioniert. Dann hat es ja nicht funktioniert, okay. Anstatt.
Ja. Aber für jemanden, der halt die alten nicht gespielt hat, ist halt das jetzt der perfekte Moment. Sagen, oh wow, das schaue ich mir jetzt an.
Und was sagen wir noch für Gaming News? Ah, Ding kommt auch auf Steam jetzt, gell? Vom Kojima. Death Stranding.
Nur das gibt's ja schon lang.
Gibt's schon lang? Ich meine, das ist relativ akut jetzt auf Steam.
Kann sein, dass es um Director's Cut Version geht, die es glaube ich auch schon länger gibt. Aber Death Stranding selber gibt's schon ewig.
Oh, das
Steam. Und das habe ich sogar auf PlayStation runtergeladen so und mal kurz reingespielt. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist halt ganz was Eigenes. Man muss halt Pakete transportieren von Punkt A zu Punkt B. Und freut sich, dass man irgendwelche Balken raufbringt und Sachen levelt und ein neuer Level. Ey, das Gebiet ist erschlossen worden, das jetzt in dem Netzwerk von dem Bridges heißt. Sobald es im Netzwerk ist, siehst du von anderen Leuten die Sachen, die sie da zurückgelassen haben, Leitern, da komme ich da über oder rauf auf den Berg oder über die mit einer gebauten Brücke komme ich da übers Wasser. Und es sind halt immer die Monster da, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, die nicht berühren dürfen und unsichtbar sind. Also es ist, ich habe zu wenig gespielt, um da irgendwie viel zu sagen zu können. Aber vom Gameplay her ist es eher so ein Entspannungsspiel, hätte ich fast gesagt. So.
Ja. Ich hab's selber nicht gespielt, aber ich habe da nur ein paar Trailer gesehen und so Gameplay-Trailer und ein paar Let's Plays. Und mir ist irgendwie vorgekommen, ja, das ist so ein bisschen eine Albtraum-Variante von Breath of the Wild. So, man geht da so rum.
Ja.
Achso, ja, dann habe ich da ein bisschen eine Fehlinformation. Ich habe gedacht, das ist jetzt neu auf Steam, dass das vorher PlayStation Exclusive war.
Ja, es war kurz. Oder ja, kurz. Und dann war die normale Version. Ich glaube, wir haben sie am PC gehabt und der Director's Cut. Ich weiß gar nicht, was sie da alles dazu gemacht haben. Da kannst du irgendwie Rennen, Autos fahren oder so. Kojima-Stuff.
Also wird sie schön geoutet mit der Pseudo-Info. Aber dass mein Beispielfaktor nicht zu weit runtersinken lassen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt ist er ausgereizt, würde ich fast sagen.
Nein, ich habe nämlich.
Ah, du willst ihn rauftreiben?
Ich will ihn in ungeahnte Popkultur-Beichtstuhlhöhen treiben. Und zwar, ich habe mir angeschaut mit dem Martin zusammen.
Warte mal, der Michi ruft an. Ich glaube, der hört das.
Sagt, ey, Schluss jetzt mit Beispiel. Wir haben auf der Seite von den Produzenten selber uns den Film gekauft, der vor kurzem noch im Leo-Kino war, wir ihn da aber verpasst haben, und zwar Mad Heidi. Ich glaube, ich habe nur davon geredet, dass der Trailer rausgekommen ist und dass wir den Trailer geschaut haben. Er war dann kurz im Kino und jetzt ist er auf der Seite von der Produzenten, also auf der Seite Mad Heidi ist der Film jetzt, kann man kaufen und dann streamen. Seint das eine Schweizer Produktion von Johannes Hartmann und Sandro Klopfstein, die da das Drehbuch geschrieben haben. Unter anderem, muss man dazu sagen. Und ich sage jetzt einmal,
die spielen auch Beischel.
Der bekannteste Name, der bei dem Film mitspielt, ist Kaspar van Dien.
Der was, der Starship Troopers-Typ?
Genau.
Wow, okay.
Der bei Starship Troopers in Johnny Rico gespielt hat. Und der spielt jetzt in Mad Heidi den Diktator einer alternativen Version der Schweiz, in der der illegale Handel mit Milchprodukten strengstens verboten ist und das Regime, das fiktive Regime der alternativen Schweiz plant, die Weltherrschaft an sich zu reißen mit, ich nenne es jetzt einmal, mit schwer bekömmlichen Milchprodukten, die Leute, die sie konsumieren, in Schweizer Supersoldaten, Zombie-Soldaten verwandelt.
Aha, okay.
Die Heidi wird dann festgenommen, nachdem ihr Freund, der Ziegenbeter, bei, Standgericht erschossen wird. Wird sie dann festgenommen und kommt ins Gefängnis, bricht dann aus und schafft es mit Hilfe der guten Fee, der grünen Fee Rache zu nehmen. Also sie hat dann eine Ausbildung und fängt sich dann an, am Schweizer Regime zu rächen. Der Film hat so, es ist ein bisschen eine Mischung aus Heidi, Iron Sky und Kong Fury.
Ja.
Er ist aber, ich würde sagen, ja, schon besser als Iron Sky und Kong Fury. Er ist ziemlich unterhaltsam. Sie haben es mit ziemlich viel Witz und ziemlich viel Seitenhiebe gemacht. Er ist nicht so beispielig, wie man Morning kennt vom Trailer her. Ich mag das aber, dass es solche Produktionen gibt. Also ich finde es ja, cool, dass noch die Art von das ist nämlich, es hat eine Zeit lang so eine Mode gegeben, in der man so Filme wie Machete gemacht hat. Das waren so gewollt B-Trash-Movies, die so mit, so einer, mit ganz viel Aufwand gewollt so trashig waren dann. So ist Mad Heidi nicht. Also der ist schon gut gemacht. Der ist jetzt nicht mit Gewalt schlecht gemacht oder so, oder mit schlechten Effekten. Die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Das schaut da gut aus. Ja, er ist... Und er hat erstaunlich viel Heidi-Lore mitverpackt.
Ja, aber durch das Heidi-Lore habe ich schon fast erschöpft, nach Heidi und Ziegenbeter.
Und der Großvater. Na, die Heidi hat ja noch eine Freundin, die im Rollstuhl sitzt.
Also?
Und so weiter. Also, da kommt man schon auf einiges drauf. Und mit ein bisschen Glück gibt es da auch einen zweiten Teil. Ah, freue mich schon drauf, den schau ich dann garantiert auch. Also werf so splatterige, sarkastische Komödien steht, Horrorkomödien steht, dem kann ich Mad Heidi gut empfehlen. Allerdings muss man da schon mit ein bisschen, mit einem stärkeren Magen gesegnet sein, weil die Splatter-Effekte sind sehr gut, dementsprechend sehr grausig.
Mhm.
Und bestes Marketing, die haben einen eigenen, wie heißt der grüne Schnaps nochmal? Die grüne Fee?
Was? Absinth? No.
Ja, die haben eine eigene Absinth-Marke rausgebracht. Mad Heidi gediente Absinth-Marke.
Okay.
Ja.
Und,
cooler Streifen.
Ohne jetzt zu spoilern, kommt irgendwas Toblerone-mäßiges vor?
Ja.
Okay.
Oh ja, das jetzt gut, dass ich das nicht gesagt habe. Gut, dass du gesagt hast, dass das ein Spoiler sein könnte. Die Toblerone-Szene ist...
Okay. Okay. Ja, das ist gut. Ich mag Toblerone.
Ich sag nur Fondue-Käse-Boarding. Das kommt auch vor.
Okay. Ja, das ist schon...
Das... Volle Empfehlung meinerseits.
Okay. Ja, dann erzähle ich noch, was mich jetzt eigentlich die letzte Zeit beschäftigt hat. Ich bin voll drinnen. Returnal... Hey, ich kann kaum aufhören zu spielen. Hey, es war der Moment so, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man echt oft scheitert und dann, jetzt probiere ich es nochmal und jetzt probiere ich es nochmal. Und dann kommt halt der Moment oder der Run, wo man merkt, es läuft alles, wie es laufen soll. Und noch bessere Ausrüstung und noch besser. Und man denkt also, diesmal schaffe ich es bis zum Endboss und gewinne sogar. Und dann ist der Moment gekommen bei mir und ich gesagt, geil, ich hab's geschafft. Und dann hat man es halt noch nicht ganz geschafft. Dann kommt dann so, so geht's jetzt weiter und so. Und jetzt bin ich, sag ich mal, im zweiten Cycle, nenne ich es jetzt einmal, so mit, jetzt ist alles ein bisschen anders so und jetzt geht's weiter. Und ich bin immer noch voll dran. Es ist, die Story, ich kapiere es jetzt zwar immer noch nicht, ist echt schwierig zum Nachvollziehen, aber das ist mir egal, ich will einfach rausfinden, was da los ist. Und so ein Run kann in 5 Minuten vorbei sein oder er kann halt, wenn alles super läuft, eine halbe Stunde gehen oder so. Da bleibe ich dran.
Wie heißt das nochmal, die Art von Spielen? Jetzt habe ich es vergessen.
Ja, entweder Roguelike oder Roguelike,
genau.
Mhm. Die haben eigentlich immer schon recht gut gefallen, so mit das Konzept. Es ist ganz viel, was einfach zufällig gut läuft oder halt auch schlecht für die. Und dadurch wird so ein Run oder so ein Versuch entweder so exponentiell, weil da wirst du super stark oder es ist eben, es reicht nicht, dass du stark genug wärst, dass am Ende das alles schaffst. Es ist, motiviert dann jedes Mal wieder, wenn man stirbt und denkt man, ich bin jetzt irgendwie blöd gestorben, aber jetzt weiß ich, warum das so ist und warum ich da gestorben bin. Nächstes Mal mache ich es besser und gleich nochmal versuchen.
Also ich weiß, wir haben das schon mehrfach beredet, aber sag's bitte nochmal für mich, weil ich bin ein bisschen, glaube ich, ein bisschen deppert. Ich habe das nicht, erklär bitte nochmal das Konzept. Also du verlierst den ganzen Fortschritt, den du machst, ist immer nur für einen Run von einem Dungeon oder von einem Level.
Es ist, also wenn du das ganz alte Spiel Rogue spielen würdest, dann verlierst du alles. Und manche Spiele sind genauso aufgebaut, dass du, der Run spielt keine Rolle für den nächsten. Bei Returnal und bei ganz vielen anderen Spielen, da scheiden sich jetzt die Geister, ob es jetzt Roguelike oder Roguelites, welcher da der richtige Begriff ist, da schaltet man oft Sachen frei, die permanent bleiben. Zum Beispiel bei Returnal sagt man, oh, ich habe so einen Greifhaken, damit ich zu anderen Stellen im Level hinkomme, und dann schalte ich für immer frei. Dann habe ich dann jedes Mal wieder, wenn ich neu starten würde, oder irgendwie dann 3 Slots für Gegenstände, die ich benutzen kann. Und startet man nur mit einem. Also gibt es ein paar Sachen, die permanent bleiben und permanent freischaltest. Und manche Sachen, ja, die sind genau für den Run. Da findest du eine gute Waffe und hast sie gut raufgelevelt. Ja, und wenn du stirbst, ist die weg.
Okay. Ja, kannst du dir ja vorstellen, dass das bei mir, dass sich das für mich nicht so gut anhört. Ich brauche ja Belohnung, Looten und Leveln.
Ja, und das muss bleiben natürlich.
Also das muss bleiben. Ich brauche dann da eine Medaille, die im Spiel dann in meine gebaute Basis hängen kann und sagt, da, das habe ich geschafft. Und dann kommt einer, der ist 1000 Level über mir und sprengt mir die ganze Scheiße weg.
Ja. Übrigens hat Returnal sogar einen Coop-Modus. Nur weil Michi fragt, aber mal Lust hat, kann man so einen kompletten Run zu zweit spielen.
Gibt's aber auch schon, gibt es ja auch auf Steam, ist das auch Crossplay?
Es kommt jetzt demnächst auf Steam.
Habe ich das gemeint?
Das kann sein, dass du das gemeint hast.
Ja, okay. Ich sage mal ja, ich habe das gemeint.
Ich glaube, vom Crossplay haben sie jetzt noch nichts gesagt, aber wenn du Glück hast, ja, ist es Crossplay.
Ich wäre ja immer noch dafür, dass das endlich irgendwie das System gab, wo man seine Speicherstände von einer Plattform auf die andere gut mitnehmen kann. Weil ja, bei Control ist zum Beispiel das gleiche Problem. Ich habe es, das war jetzt ja in allen möglichen Plattformen abwechselnd im Sale für 11 Euro, die Ultimate Edition. Und auf der Xbox ist natürlich, schaut es halt super geil aus. Leider halt bei die 3, wenn man es jetzt auf im Grafikmodus spielt, ist es halt bei 30 Frames gelockt. Wobei ich bin ja jetzt nicht so empfindlich. Und auf Steam hat es jetzt auch für 11 Euro gegeben. Ja, jetzt könnte man es natürlich auf dem Steam Deck spielen, wenn man es mitnimmt, für einen Zug oder so. Aber man muss sich halt dann jetzt für uns entscheiden. Wenn ich jetzt Progress auf dem Steam Deck mache, habe ich keine Möglichkeit, das für die Konsole zu übernehmen.
Ja. Es ist ganz selten, dass das Spiele anbieten. Ich glaube, Destiny 2 hat das momentan, dass man spielen kann, wo man will. Es gibt auch Profile. Und wo gibt es das noch? Ich weiß es gar nicht. Echt selten.
Was bringen denn zum Beispiel, das hat ja Rockstar, hat ja auch so einen Social Club, oder? Aber da kannst du deinen Spielstand jetzt auch nicht vom PC auf die Konsole übernehmen, oder?
Was ich weiß, nein. Kann aber sein, dass das einfach deswegen nicht funktioniert, weil halt die Konsolenhersteller sagen, hey, na, wenn du was kaufst, dann kaufst du es bei uns und kaufst nicht woanders, wo wir nichts kriegen und verwendest dann bei uns so ungefähr, weil es die ganzen DLC oder halt Ingame-Käufe. Vielleicht, dass das deswegen nicht geht.
Ja, aber wenn man das will, das würde ja nur noch, also wie soll ich sagen, das würde ja nur mehr Business erzeugen und nicht irgendwas schädigen.
Ja, aber wenn ich sage, okay, ich logge mich jetzt auf PlayStation ein und kaufe im PlayStation Store irgendwelche Ingame-Points für ein Spiel, dann kriegt ja Sony einen Teil davon. Aber wenn dasselbe Profil das ist, was ich am PC verwenden kann, und kaufe jetzt über Steam die Points, dann kriegt halt Sony nichts von dem ab. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da irgendwie vertragsmäßig ganz viele Hersteller sagen, na, wir wollen das nicht, dass es da
ein Profil gibt. Ja, noch Kaffee halt für die Konsole gar nichts. Dann haben sie ja nicht einmal den Sale vom Spiel. Und so würde ich es vielleicht für die Konsole kaufen. Wenn es
eben, da hat halt einer in einer Excel-Datei das alles ausgerechnet und eintragen schon.
Genau.
Und dann hat er gesagt, ja, nein, noch geht's nicht, aber nächstes Jahr sind die Leute soweit und dann schaffen sie es.
Ja, das wäre nämlich cool.
In dem Graph, die Steigung, das schneidet noch nicht den einen Punkt oder die Linie, wo sie sagen, ja, jetzt machen wir es. Irgendein Finanztyp hat das aber schon ausgerechnet.
Ich habe es mir jetzt eben für Steam auch gekauft, auf Steam, und habe es auf dem Steam Deck installiert. Läuft ziemlich smooth, wobei die Frames bei hoher Einstellung auch ein bisschen einbrechen, aber funktioniert. Und dann habe ich es, ich sage jetzt einmal zur Gaudi, habe ich es auf meinem Laptop, weil ich habe ja vor zwei Podcasts so, das habe ich jetzt wieder verworfen, die Idee. Aber ja, vielleicht kaufe ich meinen Gaming-Laptop, aber das mache ich nicht, weil das ist mehr als übertrieben. Und ich habe es dann auf meinem jetzigen Laptop installiert und habe es gestartet und holy shit, hey, da wäre mir ja bald eingegangen. Hey.
Die passt eine zweite Herzplatten
kriegt. Ey, der ist auf eine Art und Weise abgestürzt, die maximal mögliche Steigerung gewesen, dass er von selber aus dem Fenster hupft. Aber das hat vielleicht auch ausgeschaut. Bist du blöd, irgendwann der Wert nicht mehr. So was Ähnliches schon einmal mit Doom gemacht. Ich hätte es eigentlich wissen können, dass das nichts ist.
Ja, okay.
Ja, weil Control ist ja, ich habe das wesentlich später in der Zeit für mich, sag mal, verortet. Das ist ja erst vor 2020, ich meine, das ist wesentlich älter.
Nein, ist nicht ganz so alt. Hast du schon mal gespielt gehabt früher? Nein.
Ich habe es schon einmal angefangen, habe es dann wegen meiner Aufmerksamkeitsspanne, es war sicher irgendwas mit Fallout, habe ich es dann wieder liegen lassen und würde es jetzt gern, weil ich natürlich die Serie Severance gesehen habe.
Ah ja, natürlich ist es Serie schuld, ja.
Würde ich es gerne durchspielen. Und ja, ich mag einfach den, ja, das ist einfach...
Das Setting ist echt cool.
Ja.
Da gibt es nichts Vergleichbares, glaube ich. Es ist so eine Mischung aus halt, ich weiß nicht, Twin Peaks, Act X und was nicht noch, Severance habe ich jetzt zwar nicht gesehen, aber wie du sagst.
Ja, es ist so, habe ich eh schon erzählt, hat mir einen von den brutalsten Albträume meines Lebens beschert. Selten, das ist Act so X? Richtig so. Na, Control.
Ach so, Control.
Das sieht man ja auch im Trailer. In Control geht es darum, dass eine Frau, die, glaube ich, ist selber Agentin, oder?
Weiß man
gar nicht, was
sie macht. Nein, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, die kommt da einfach hin.
Genau, sie kommt ins Oldest House, heißt es, das ist der Sitz einer Agency, die heißt Federal Bureau of Control, und sie sucht ihren Bruder. Und in dem Federal Bureau of Control passiert was, und zwar ist da der Hiss, hat das Haus befallen, sie nennen es der Hiss. Mhm. Auf Deutsch, glaube ich, das Zischen, oder?
Oder Rauschen, nennen sie es Rauschen. Das Rauschen, ich kenne die deutsche Übersetzung
jetzt. Und es ist so eine Art, ich würde es jetzt einmal, ohne dass ich es was spoilen möchte, so eine Art Krankheit der Realität beschreiben. Also die Realität funktioniert einfach nicht mehr so, wie sie funktionieren soll. Da passiert was mit unserer Wirklichkeit, so eine Art, ja, wie eine Krankheit, die halt die Wirklichkeit ansteckt. Und da gibt es immer wieder Bilder von Leid, die so leblos unter der Decke schweben wie Luftballons. Und das hat mir einen knallharten Albtraum beschert, dass ich so richtig so, wie im Film, so fast schon schreiend aufgeschreckt. So, so eine Art Albtraum war das. Das ist schon ein sehr verstörendes Spiel eigentlich. Was gewisse
Elemente. Wenn man so ein Sache Hund ist wie ich, dann kann er das schon.
Ja, wenn man so schuldig ist wie ich dann.
Ja, wir betteln uns ja, wie andere Leute so wie Schafs JS machen können, betteln wir uns wie Zach beispielmäßig und horrormäßig, wie es noch aushalten.
Die Videospiele. Ja, wobei Control ist ja Beispielfaktor 0.
Ja, Zero, da gibt es eigentlich nichts, fast nichts.
Das psychische Beispiel ist da ziemlich.
Das psychische Beispiel, ja. Das ist ein gutes Wort, das taugt mir.
Sollen wir es mit dem guten Wort auf
haben
sich
wir schon, ja, lassen, wir haben schon gemeint, es wird ein bisschen kürzer, weil es macht uns auch zu zweit weniger Spaß. Wenn der Michi dabei ist, ist einfach, der bringt die Balance so ein bisschen rein mit, kriegt eine Beleidigung zu mir, einmal auch nicht zu dir.
Ja.
Dann machen wir eine, er nimmt es ernst, ne, so.
Genau, dann müssen wir die Aufnahme wieder abbrechen, weil
auch genau, spinnt, müssen wir schon wieder eine Folge streichen. Ja. Dann müssen wir wen einladen, der wieder Michi klingt, der tut dann normal. Ja.
Dann spinnt der wieder.
Ja, dann will der wieder mehr Geld.
Genau, ah, und dann sind irgendwann alle ausgetauscht und wir sind uns gar nicht mehr sicher, sind wir nur die Stammbesetzung oder sind wir alle schon die Doubles?
Ja, das manchmal kann man es nicht sagen. Aber wir haben ja noch so Geheimkommandos, die wir uns geben können zum Checken.
Safe Words für die Wirklichkeit.
Safe Words. Mandarinen-Soufflé.
Bananensplit. Yes.
Okay.
Pass. It checks out. It's an old code, but it checks out. Ja, dann reiße ich nicht nur die Begrüßung, sondern auch die Verabschiedung an mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Marco, es hat mir sau viel Spaß gemacht. Das war wieder ein sehr schönes Vorgeplänkel. Wieder mal zu zweit. Sehr kuschelig, hommelig zu zweit. Mhm. Ich hoffe, ihr hattet auch sau viel Spaß. Ich hoffe, die Frühstücksflocken sind jetzt fertig, falls ihr das am Samstagvormittag geschaut habt. Falls ihr das nicht gehört habt, falls ihr das nicht gemacht habt, schönen Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem. Folgt uns auf Instagram, folgt uns nicht auf Facebook, weil da haben wir keinen Auftritt, aber vielleicht unterstützt uns ja auf Patreon. Aber wenn nicht, dann ist das auch komplett in Ordnung. Es reine Zuhören freut uns schon sehr und mit dem ja. Sind wir schon zufrieden eigentlich.
Genau, und das Wichtigste ist natürlich, bleibt cool.
Yo.
Danke. Ciao.
Tschüss, macht es gut. Ciao. Ciao.